BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, es sind keine leichten Zeiten, in denen wir gerade leben. Erst kam Corona, dann Putins Angriffskrieg in der Ukraine, Inflation, Nahostkonflikt, die Klimaveränderung, die wir gerade auch mit dem aktuellen Hochwasser wieder erlebt haben. Und viele Menschen machen sich einfach Sorgen. Und das haben wir auch bei der Europawahl gemerkt. Die hat einen deutlichen Rechtsruck gebracht. Wie hängt denn das eigentlich immer zusammen? Diese sich Sorgen machen und auf der rechten Seite wählen, und müssen wir uns überhaupt Sorgen machen um unsere Demokratie? Das besprechen wir heute mit unserem Studiogast. Professor Dr. Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung in Tutzing ist heute bei uns. Wir freuen uns sehr, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Frau Arne.
Ja, es sind wirklich viele Fragen und spannende Fragen, die wir da besprechen wollen. Von der Frage, warum der Rechtspopulismus gerade so viel Zulauf hat, vielleicht bis auch zur bayerischen Frage, ob unser bayerischer Ministerpräsident mit Berlin liebäugelt und wenn ja, in welcher Rolle. Professor Ursula Münch, die Leiterin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, ist heute bei uns zu Gast. Wie war denn Ihr Lebensweg bis zum See? Wo hat der begonnen und über welche Stationen hat er Sie geführt?
Also der Lebensweg begann fern von einem See im Schwabenland in Württemberg. Ich bin im Kreis Göppingen groß geworden. Meine Eltern kommen aus der Ulmer Gegend, aber ich bin im Kreis Göppingen groß geworden und habe mich dann, ja, während so der Schulzeit immer schon für Politik interessiert. Habe dann auch mal ganz kurz überlegt, ob ich Jura studieren soll. Wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt gewesen. Habe mich dann aber eben für dieses Politikwissenschaftsstudium entschieden, ohne recht zu wissen, was jetzt damit eigentlich dann alles so verbunden ist. Und habe mich dann aber auch entschieden, dass ich ein bisschen weiter weggehen wollte, aber auch nicht zu weit. Und bin dann eben an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gelandet und habe da zunächst mal ganz normal studiert und bin dann aber über meine Magisterarbeit, damals gab es ja noch Magister, ja, bin über die Magisterarbeit so zum wissenschaftlichen Arbeiten gekommen. Ich habe mich Mitte der 1980er Jahre mit dem Thema Asylpolitik beschäftigt. Da bin ich, also ich habe das
war damals noch ganz was Neues vermutlich.
Richtig, also da gab es so gut wie keine öffentliche Debatte darüber. Da gab es ein paar juristische Schriften dazu, aber in der Politikwissenschaft gab es eigentlich gar nichts. Und damals habe ich dann gemerkt, dass mir dieses wissenschaftliche Arbeiten unheimlich viel Spaß macht und mich interessiert und dass dieses Recherchieren, aber eben wissenschaftlich recherchieren, also in Bibliotheken, also ich bin damals Dauergast in der Bayerischen Staatsbibliothek gewesen, und das Nachgucken und Zitate rausfinden und Argumentation überprüfen. Das Ganze aber dann auch durchaus immer mit so einem gewissen rechtlichen, juristischen Bezug. Das hat mich interessiert und habe ich auch eine viel zu lange, aber sehr gut bewertete Magisterarbeit zu diesem Thema geschrieben, die dann später auch veröffentlicht worden ist, und bin dann von meinem Magisterarbeitsvater gefragt worden, ob ich denn nicht Interesse hätte, bei ihm an der Uni zu bleiben und zu promovieren. Das hatte auch damit zu tun, dass sich zudem kein anderer getraut hatte. Der war sehr unbeliebt im Geschwister-Scholl-Institut, und ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, ich war die einzige Magistrantin damals. Also insofern hatte er jetzt auch nicht so
Sie
viel
Sie haben einfach
Ausmaß.
Damals schon keine Angst vor Männern gehabt, oder?
Stimmt, also ich hatte jetzt ja schon Respekt, aber keine Angst. Ja. Und ja, hatte aber eben diese gute Arbeit geschrieben oder sehr gute Arbeit, auch gute mündliche Arbeiten, Leistungen, was jetzt auch nicht so besonders schwierig war in dem Fach. Und auf jeden Fall bin ich dann eben eingestiegen in diese Lehre. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Also Politikwissenschaft so im Grundstudium, dann über Lehrveranstaltungen zu vermitteln, hat wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Ich war immer schon so eine Perfektionistin und habe immer relativ lang dann auch für Sachen gebraucht. Bin also immer für die Vorbereitung eines Grundkurses politische Systeme tagelang da gesessen und habe das vorbereitet und getan und gemacht. Aber das ist natürlich auch ein Grundstock, von dem man dann auch dauerhaft zehrt.
Aber Sie haben es ja mit Herzblut gemacht. Und alles, was man mit Herzblut macht, macht man halt dann meistens auch ganz gut.
Stimmt. Und man empfindet es jetzt auch nicht unbedingt als Bürde, aber trotzdem habe ich schon festgestellt und mir gedacht, naja, also die anderen betreiben wesentlich weniger Aufwand, die andere Fächer studiert haben, die einen anderen Lebensweg eingeschnitten haben, aber war schon alles so in Ordnung. Und so bin ich dann eben am Geschwister-Scholl-Institut gewesen, bin dort auch promoviert worden. hatte die Magisterarbeit, wie gesagt, über Asylpolitik in Deutschland geschrieben, die Doktorarbeit dann über Familienpolitik und deren strukturelle Probleme, sich durchsetzen zu können. Habe mich auch da wieder mit dem Thema Föderalismus beschäftigt, auch mit der Frage, ja, so einer, der Organisation von Regierung, von Bundesregierung, der Frage, welche Ministerien sind eigentlich die wichtigen und die durchsetzungsfähigen und warum ist so ein Familienministerium so wenig durchsetzungsfähig. Ja, und das hat dann auch gut funktioniert mit der Doktorarbeit und hat auch wieder Spaß gemacht.
Also Sie haben, da waren im Hochschulbetrieb.
Genau.
Ja. Und wie kam dann der Weg nach Tutzing an die Akademie?
Ich bin dann noch länger in der Hochschule geblieben, also am Geschwister-Scholl-Institut. Dann ist leider mein Chef, mein damaliger Doktorvater, verstorben während meines HB-Verfahrens. Und ich konnte dann im Geschwister-Scholl-Institut eine Professur vertreten. Bin über diese Professurvertretung dann, also im Grunde dann schon so Lehrerfahrungen auch als Professorin gesammelt und bin dann berufen worden an die Universität der Bundeswehr, die ja im Umfeld von München ist, im Landkreis München, aber eine völlig andere Welt ist. Und habe dort mich auf diese völlig andere Welt eingestellt, habe da 1999 angefangen als Professorin für Politikwissenschaft und habe mir dann eigentlich schon immer gedacht, naja, eigentlich würde es ja schon ganz gern woanders noch hingehen. Also man kann jetzt noch nicht, oder können tut man schon, aber es ist ja jetzt auch nicht so reizvoll, immer auf derselben Stelle zu sein. Aber ich habe dann relativ rasch nach meiner Berufung an die Universität der Bundeswehr meine Kinder bekommen, war also eine alte Mutter, aber eine junge Professorin. Und dann hat sich das eigentlich zunächst mal nicht, dann war das unrealistisch, jetzt mit kleinen Kindern dann auch noch die Uni zu wechseln, womöglich zu pendeln. Ach, das wollte ich dann alles nicht und habe dann ja an der Universität der Bundeswehr dann auch viele diese großen Freiheiten, die man dort hat. Also wir haben ein unheimlich gutes Betreuungsverhältnis an der Universität der Bundeswehr.
Ja,
es ist keine Massenuniversität,
sondern
wir haben wirklich, wir hatten immer und haben es auch teilweise heute noch so ein Kleingruppenkonzept. Also insofern bietet einem das viele Vorteile. Und auf jeden Fall, ja, war natürlich diese Akademie für politische Bildung, hatte ich schon immer, die war für mich präsent. Ich war gelegentlich auch mal als Referentin eingeladen, kannte natürlich die Akademie, kannte natürlich auch den damaligen Direktor der Akademie, Herrn Professor Oberreuter. Und dann war natürlich klar, dass selbst Herr Oberreuter irgendwann mal in Ruhestand gehen würde. Und er hatte mich auch selber darauf angesprochen, hat gesagt, naja, Frau Münch, da gibt es ja eine Stelle, die wird ausgeschrieben, aber Sie könnten sich ja auch mal drauf bewerben, was ich dann auch getan habe.
Aha, das war der Weg. Wie lange sind Sie jetzt schon da?
Jetzt bin ich in meiner dritten Amtszeit.
Dritte Amtszeit.
Wir haben Amtszeiten, also die Direktorin, der Direktor hat eine 6-jährige Amtszeit jeweils und muss dann auch wiedergewählt werden durch das Kuratorium. Die Akademie ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, ist also im Grunde ähnlich organisiert wie der Bayerische Rundfunk.
Genau.
Und was bei Ihnen der Rundfunkrat ist, ist bei uns das Kuratorium und man muss einerseits natürlich die Voraussetzungen erfüllen, also einen gewissen akademischen Werdegang haben, aber man muss dann eben auch durch 2/3 des Kuratoriums gewählt werden und das dann, also mindestens 2/3 und das dann eben immer für eine neue Amtszeit auch wieder.
Das ist eine Einrichtung, die kennt man schon, vor allem weil Leute, die dort sind, so wie Sie, natürlich gerne zitiert werden, auch bei uns im Haus, irgendwelche Sachen zu bewerten, zu kommentieren. Sie arbeiten ja auch als Kommentatorin beim Stammtisch bei uns. Bei Wahlen werden Sie immer gerne, von daher wird immer die Akademie in einem Zug genannt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass trotzdem viele Menschen nicht so ganz genau wissen, was tun die denn da eigentlich? Vielleicht können wir das einmal erläutern.
Ja. Also um zu erläutern, was wir tun, muss ich vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie wir zustande gekommen sind. Die Akademie für politische Bildung nicht zu verwechseln mit der anderen Akademie in Tutzing. Da gibt es lustigerweise 2 Akademien, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und meine Akademie, die für politische Bildung, ist ein Kind der Ende der 50er Jahre. Ein Kind der Bayerischen Viererkoalition. Damals 4 Parteien unter der Führung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Wilhelm Högner. Und die waren sehr bildungsbeflissen und auch sehr stark an der Wissenschaft orientiert. Man war sich damals insgesamt im Bayerischen Landtag einig, man muss was tun für die politische Bildung. In der Nachkriegszeit war das allen sehr wichtig, weil man gesagt hat, das genügt nicht, wenn sich die Staatsbürger nur für das Wirtschaftswachstum und für das Wirtschaftswunder interessieren. Die müssen schon auch gerade mit diesem kurzen Abstand zur NS-Zeit.
Eben, da waren die Schrecken noch da.
Genau, und denen muss klar sein, den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich für diese Demokratie einsetzen müssen. Dass Demokratie, so hat ein sehr kluger Referent in seiner Festrede damals zur Gründung der Akademie gesagt, Professor Erik Vögelin, dass Demokratie kein Schlaraffenland ist. Also so quasi ergibt sich von alleine, sondern dass der Bürger, die Bürgerin dafür auch ständig etwas tun muss, sich interessieren muss, sich auch engagieren muss. Und dessen war man sich Ende der 50er Jahre bewusst. Und dann kam eben diese Entscheidung von dieser Viererkoalition, nicht nur insgesamt politische Bildung fördern zu wollen, das hätte die CSU auch gewollt, sondern zusätzlich auch so eine Institution zu gründen. Da war man ein bisschen anderer Ansicht als damals die CSU, die damals eine kurze Zeit in der Opposition war. Aber die Akademie dann nach der Viererkoalition dann eben auch weiterhin mitgetragen und mitfinanziert hat. Also der Grundgedanke war, diese Förderung der politischen Bildung, des Interesses und natürlich auch der Wissensgrundlagen für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Aber man war sich natürlich klar, dass so eine kleine Akademie jetzt nicht alle Bürgerinnen und Bürger des Freistaats erreicht. Und deshalb hat man ganz stark schon damals auch an die Multiplikatoren gedacht. Also eben Veranstaltungen, Fortbildungen, Tagungen anzubieten. Seminare. Für Lehrkräfte zum einen, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, andere politische Bildner, Journalisten, die Bundeswehr. Also ganz unterschiedliche Kreise. Also zu uns kommen einerseits ganz normale Bürgerinnen und Bürger, der Endverbraucher, kann fast zu jeder Tagung kommen. Man muss es sich nur anmelden.
Und es sind tolle Tagungen.
Wir haben wunderbare Tagungen.
Man muss mal das Programm anschauen.
Genau. Und dann gibt es aber noch so ein bisschen so einen engeren Kreis von Veranstaltungen, die dann zum Beispiel für Lehrkräfte in Bayern ausgerichtet sind. Fortbildungen auf wissenschaftlichem Niveau. Das ist uns ganz wichtig. Also nicht irgendetwas, was irgendjemand mal schnell zusammenschustert, sondern also da wird im Grunde dann eigentlich die Ausbildung, die Lehrkräfte die hervorragende Ausbildung an Universitäten, die bayerische Lehrkräfte genießen, wird dann auch immer wieder die Möglichkeit geboten zu aktualisieren. Und das machen wir gemeinsam in der Kooperation mit der Bayerischen Akademie für Lehrerfortbildung.
Und dann sind Sie genau jetzt, in dem Moment, wo wir uns gerade befinden, sind Sie eigentlich wichtiger denn je?
Ja, da haben Sie recht. Ja. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, also man muss natürlich dann ja auch immer selbstkritisch fragen, hat die politische Bildung womöglich nicht genug getan? Wie kommt's? Es gibt ja jetzt nicht nur die Akademie für politische Bildung. Wie kommt's, dass trotzdem diese Neigung zu diesen einfachen Lösungen trotzdem gibt? Und gleichzeitig dann sage ich auch immer, wir wüssten ja nicht, wie es wäre, wenn es überhaupt keine politische Bildung gäbe. Und mir ist auch immer wichtig zu sagen, es geht jetzt nicht nur allein um politische Bildung, dass wir diese Neigung haben, den Populisten und den Extremisten hinterherzulaufen, die zu wählen, ist jetzt nicht nur etwas, was man durch Bildung beeinflussen kann, durch politische Bildung. Dazu gehört natürlich auch gute Politik, dem etwas entgegenzusetzen. Und mein Standardspruch ist immer, beste politische Bildung kann nichts ausrichten, wenn die Politik nicht gut ist.
Professor Dr. Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung in Tutzing ist heute bei uns zu Gast. Wir sprechen über das wichtige Thema Demokratie. Viele Menschen machen sich gerade Sorgen. Wir haben es auch erlebt, da waren jetzt im Frühjahr Leute auf der Straße, um für Freiheit, für Demokratie, gegen Rechts zu protestieren, die selber gesagt haben, ich bin noch nie irgendwo auf der Straße mitgegangen, aber ich habe das Gefühl, jetzt muss ich was tun, jetzt muss ich aufstehen. Machen wir uns zu Recht Sorgen?
Also ich würde schon sagen, dass wir diese Sorgen berechtigt sind, aber man muss gleichzeitig natürlich auch konstatieren, dass diejenigen, über die wir uns Sorgen machen, die jetzt also rechtspopulistisch, linkspopulistisch und vor allem rechtsextremistisch wählen, dass die sich ja auch Sorgen machen. Die machen sich wiederum andere Sorgen. Also ich glaube, das gehört auch mit dazu, um auch zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade, dass die Leute jetzt nicht morgens aufwachen und sagen, jetzt wähle ich eine rechtsextremistische Partei, sondern da hat ja auch vorher was stattgefunden und da ist eine Unzufriedenheit, die bei vielen ja auch auf Sorgen basiert. Also jetzt will ich das nicht kleinreden. Also Nein. Mir macht die rechtsextremen Umtriebe der AfD und sie ist eine in weiten Teilen rechtsextreme Partei, das macht mir natürlich Sorgen, aber ich muss schon auch gucken, woher kommt es, dass die so viele Leute anziehen. Wir hatten in Deutschland immer schon, wie in allen anderen Staaten, auch in Deutschland vielleicht sogar eher ein bisschen weniger, es gibt immer diesen Bodensumpf, diesen braunen Bodensumpf.
Der ist da.
Den gibt es in jeder Gesellschaft. Ja. Aber da ist ja jetzt einfach viel drauf gekommen. Und es ist auch mir ein bisschen zu einfach zu sagen, die Ostdeutschen haben es halt immer noch nicht verstanden, was wir unter Demokratie verstehen. Da müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, warum sind die mit unserem Verständnis von Demokratie, das sich in den letzten paar Jahrzehnten noch mal ja auch verändert hat, warum ist da diese Unzufriedenheit und gibt es etwas, wo man vielleicht ansetzen kann, um weder unsere Demokratie des Grundgesetzes zu verlieren und gleichzeitig vielleicht auch diesen Vorwürfen vielleicht die zumindest zu verstehen. Also insofern würde ich sagen, beides gehört dazu.
Wahrscheinlich sind Fehler gemacht worden. Es sind einfach Fehler gemacht worden, dass man damals, wir waren ja alle überglücklich, als die Mauer gefallen ist und auch die Menschen dort drüben waren überglücklich. Das haben wir ja gesehen und ich glaube, also es ist jetzt meine ganz laienhafte Interpretation, bitte, man hat ihnen sehr massiv alle unsere Denkmodelle, Denkmuster, man hat es ihnen draufgestülpt. Das haben wir schon gemacht. Mhm. Wir haben die schon ein bisschen, ja. Ich möchte nicht sagen vergewaltigt, das führt zu weit, aber wir haben sie, wie gesagt, bei euch war alles Mist und blöd und schlecht und bei uns ist alles gut.
Ja.
Und dann haben wir so gehandelt und vielleicht hat das auch zu so einem Grummeln und zu so einer Unzufriedenheit geführt, die sich dann im Zuge der Jahre, der Jahrzehnte eigentlich mittlerweile auch da Bahn gebrochen hat.
Mhm. Da würde ich Ihnen recht geben, also so aus westdeutscher Sicht, so nach dem Motto, jetzt finanzieren wir euch schon quasi die blühenden Landschaften, seid doch zufrieden, wenn wenigstens der Rotkäppchensekt noch eures ist und auf den dürft ihr stolz sein und auf den Rest dürft ihr nicht stolz sein. Das ist natürlich schon eine gewisse Anmaßung gewesen. Interessant ist, dass sich diese Perspektive, wie Sie es gerade darstellen und die ich auch in weiten Teilen teile, dass die aber erst in den letzten paar Jahren auch so massiv sich verbreitet hat. Also natürlich gab es Unzufriedenheit und natürlich gab es nicht nur einerseits das politische System, das quasi übergestülpt worden ist, wo ja auch eine Nachfrage danach bestand. Also die Ostdeutschen wollten ja auch dem Grundgesetz beitreten. Klar, es gab auch eine Debatte, ob es nicht eine gemeinsame neue deutsche Verfassung geben soll. Aber insgesamt bestand ja schon der Wunsch, dem Grundgesetz beizutreten. Und aus westdeutscher Sicht war damals die Sorge, wenn das nicht ganz schnell vonstatten geht, dann ist erstens dieses Zeitfenster, das Internationale womöglich geschlossen. Und vor allem war ja damals auch die Sorge, 1989 und dann vor allem 1990, dass so eine Abstimmung mit den Füßen stattfinden würde. Sprich, dass ganz viele Menschen Ostdeutschland verlassen würden, um in den Westen überzusiedeln und dass damit der Osten quasi ausbluten würde. Da wollte man auch dem etwas entgegensetzen. Also deshalb hat man dann auch diese deutsche Einheit so nach dieser westdeutschen Prägung so vorangetrieben. Also das stimmt schon alles. Und dann kamen natürlich noch diese westdeutschen Profiteure. Also einerseits, dass wir als Westimporte ganz viele Positionen besetzt haben. Die ostdeutschen Universitäten sind mit nicht immer den allerbesten Professoren und Professorinnen besetzt worden. Ganz viele Leitungsfunktionen in Ämtern, da hat man Westimport genommen. Es gab ja auch niemand anderen, weil man gesagt hat, naja, jemand, der unter der SED im Amt war, den kann man nicht nehmen. Da war man vielleicht manchmal auch ein bisschen vorschnell. Meistens hat es aber wahrscheinlich schon gestimmt. Es war immer auch dieser Stasi-Verdacht. Also insofern müssen wir jetzt auch aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr im Grunde dann auch wieder ausblenden, was die damaligen Umstände waren. Aber tatsächlich, dieses Gefühl war dann in Westdeutschland und ich habe das damals geteilt. Naja, die werden sich uns schon anpassen. Die wollten ja diesen Anschluss, diesen Beitritt. Und da waren wir ein bisschen naiv. Man hat zum Beispiel gedacht, dass sich das ostdeutsche Parteiensystem, das damals auf Landesebene auch sich schon deutlich unterschieden hat von dem Westdeutschen. Man hat gedacht, das gleicht sich allmählich an und diese PDS, heutige Linkspartei, die wird an Bedeutung verlieren, hat sie tatsächlich. Aber dass die AfD so stark werden würde, jetzt auch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und da hat sich viel verändert. Das kann man auch damit erklären, dass die ostdeutsche Bevölkerung im Grunde diese Parteien, die Organisation, die Kirchen, denen ja nicht neu beigetreten ist, sondern man hat Organisationen dann auch wegen der DDR-Geschichte dann eher skeptisch gesehen und ist denen nicht beigetreten. Also insofern unterscheidet sich bis heute diese ostdeutsche von dieser westdeutschen Gesellschaft, auch mit Blick auf den Stellenwert von Parteien, von Organisationen, von Mitgliedschaften.
Kann mich wirklich lebhaft erinnern, war ich als junge Journalistin unterwegs. Es haben damals die Westparteien den Schwesterparteien im Osten unter die Arme gegriffen. Die sind da gern auf Wahlkampftour sozusagen gegangen. Und da durften wir Theo Weigel begleiten. Also ein ganzer Pulk von Journalisten aus Bayern hat man einen Bus voll gemacht und wir durften den begleiten. Wir sollten natürlich einfach miterleben, wie begeistert ein Politiker aus dem Westen dort drüben empfangen worden ist. Und wir waren damals in Rostock und in Warnemünde. Ich weiß heute noch, die Luft war zum Schneiden. Es war im Winter und da war überall, wurde ja mit dieser Kohle geheizt. Es war, du hast richtig bis in die Stadt reingekommen, hast gehustet. Es gab überall das Gleiche zu essen. Es war eine andere Welt. Aber die Menschen auf diesem Marktplatz in Rostock, die haben ihn gefeiert. Die haben Theo Weigel gefeiert und das war toll, das zu erleben. Mhm. Also da war die Begeisterung war wirklich da. Mhm. Und dann haben wir sie irgendwann verloren.
Ja, stimmt. Dann haben wir die Menschen verloren. Zum Teil ja auch nicht alle.
Also nein, nicht alle,
ja jetzt
um Gottes
nicht
Willen,
so, als ob jetzt alle Ostdeutschen frustriert sind
über
die
Wiedervereinigung. Wir wollen auch nicht kein Ostdeutschland-Bashing machen, aber es ist halt so, wie es ist.
Was wir festgestellt haben, ist, dass da der eine oder der andere auch größere Fehler passiert ist. Und natürlich waren auch wahrscheinlich diese westdeutschen Ankündigungen und Versprechungen, also wir erinnern uns alle an die blühenden Landschaften, die einerseits aus westdeutscher Sicht natürlich sehr teuer geworden sind. Und da hat sich dann in westdeutscher Sicht so eingebürgert, so nach dem Motto, also wir geben das Geld, es kostet uns doch so viel. Was wir viel zu wenig bemerkt haben, ist diese wahnsinnigen Brüche, also heutzutage würde man sagen, da fand eine Disruption statt. Da sind Lebensläufe komplett gekappt worden. Menschen wurden von einem Tag auf den anderen arbeitslos. Man hat ihnen gesagt, das, was du bis jetzt gemacht hast, war nichts wert. Die Perspektive ist komplett verloren gegangen. Schulen haben auf einmal komplett ihre Lehrpläne umgestellt und alles, was bis dahin für die Leute wichtig war, auch wenn sie es kritisiert haben und wahrlich die SED nicht hofiert haben, auf einmal hat nichts mehr gegolten. Und wir haben aus westdeutscher Sicht, glaube ich, zu wenig verstanden, was das für Menschen, was das für Familien und was das mit den Zukunftsperspektiven gemacht hat. Wir haben gedacht, das ist alles nur ein finanzielles Problem. Und ich glaube, das war so mit einer der Hauptprobleme und der Hauptursachen für diese Verstimmung. Und dann muss man natürlich sagen, dann hat sich auch viel in der Zusammensetzung der Bevölkerung verändert, dass auch in den Folgejahren viele Menschen dann auch Ostdeutschland verlassen haben und dann in Westen übergesiedelt sind und dass diejenigen, die dann eben nicht mobil sein konnten oder nicht mobil sein wollten und natürlich dann auch drüben dann auch Eigentum hatten, was aber natürlich im Osten ja auch wesentlich weniger ist, dass die dann auch so das Gefühl gehabt haben, jetzt sind wir da und die anderen sind gegangen. Auch das hat, glaube ich, Unzufriedenheit geschaffen. Und dann darf man auch eins weiteres nicht übersehen. Die Wirtschaftsstruktur war immer schon eine andere, natürlich DDR, Bundesrepublik, und sie ist immer noch eine andere. Und das hat seine Ursachen im Grunde direkt im Kriegsende. Nach dem Kriegsende oder zum Kriegsende sind viele prosperierende Firmen aus der damaligen sowjetisch besetzten Zone in die westlichen Besatzungszonen übergesiedelt. Davon profitiert München von heute, von einem sehr großen weltweiten Technologiekonzern, der eben den Standort Berlin verlassen hat. Mhm. Und das sind Entscheidungen, also wir stellen eben ja fest, dass es bis heute keine DAX-Konzerne gibt im Osten. Ja, das ist etwas, was sich natürlich auch strukturell auswirkt. Und dann wird versucht, jetzt mit ganz viel Geld, mit öffentlichen Geldern, Firmen anzuwerben aus Südkorea, aus den USA. Und dann sagt die Menschen vor Ort sagen, ist schön und wir sehen das Bemühen, aber die Strukturen verändert das nicht.
Mhm. Aber warum suchen so viele die Lösung dann bei einer Partei wie der AfD? Was passiert da? Also glauben die wirklich, das wird besser, das wird anders? Oder ist es wirklich die Alternative zu suchen? Sie heißen ja Alternative für Deutschland. Sagen Sie, die Etablierten da, die will ich nicht, dann nehme ich die Alternative. Das glaube ich, das verstehen wir nicht. Mhm. Das verstehen wir nicht.
Also ich glaube auch nicht, dass es einen einzelnen Grund gibt. Also diese Wählerschaft der AfD setzt sich ja auch unterschiedlich zusammen. Da gibt es auch eine gewisse Stammwählerschaft, die jetzt nicht allzu groß ist, die sich aber ein bisschen ausgeweitet hat. Und das sind dann in den letzten Jahren, ja, Monaten, aber vor allem auch Jahren immer mehr Unzufriedene dazugekommen. Und wenn wir bei dieser Unzufriedenheit zunächst ansetzen, womit sind die Leute unzufrieden? Das hat auch damit zu tun, dass man die anderen Parteien und insgesamt das politische System der Bundesrepublik, aber auch das europäische System, also auch das politische System der EU, der Europäischen Union, als zu statisch, als zu wenig veränderungsfähig, durch Wahlen wahrnimmt. Da hat man den Eindruck, egal was wir wählen, es kommt immer eine Art große Koalition oder eben dann eine Ampelregierung oder was auch immer heraus, was ja auch stimmt. Wir haben in Deutschland immer Koalitionsregierungen. Wir haben selten einen ganz großen Wechsel. Das war bis jetzt immer ein Vorteil. Bringt ja viel Kontinuität. Aber wenn Sie dieser Politik der Parteien, die ich als seriöse Parteien bezeichne, also die AfD ist für mich eine unseriöse Partei und die anderen bezeichne ich als seriöse Parteien, auch wenn das vielen Leuten jetzt nicht so recht passen mag. Aber wenn Sie diese Arbeit der seriösen Parteien und das, was die in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, kritisch gegenüberstehen, ja, dann bleibt Ihnen mit ihrer Kritik zum Beispiel an der Flüchtlingspolitik, beginnend in den Jahren 2014, 2015, 2016, Angela Merkels Flüchtlingspolitik, aber vielleicht auch schon weiter zurückgehend, Bankenkrise, Euro-Rettung, Griechenland-Politik. Da bleibt Ihnen, wenn Sie das kritisieren, dann sagen Sie, das ändert jetzt nichts, ob ich SPD wähle, CSU wähle, Grüne wähle, da kommt immer das Gleiche raus. Und das sind dann Leute, die sagen, ja, dann mache ich doch was ganz anderes. Dann wähle ich die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz toll finde und von denen ich auch weiß, da gibt es irgendwas mit Skandalen. Das interessiert mich aber überhaupt nicht. Ich will den anderen zeigen, dass sie meines Erachtens zu wenig bereit sind, auf unseren Protest und auf unseren Ärger zu reagieren.
Und das Interessante ist aber, dass auch die Jugend sich hat da ein bisschen davon beeinflussen lassen. Also wir haben jetzt wirklich gesehen, gerade bei der Europawahl haben sehr viele junge Menschen ihre Stimme der AfD gegeben. Da schluckt man dann schon erstmal.
Ja, also sehr viele im Vergleich. Auch durchaus zu anderen Altersgruppen ist es auffallend, dass die sogar ein bisschen über dem Durchschnitt liegen, die Jungwählerinnen und Jungwähler. Und natürlich vor allem im Vergleich zur letzten Bundestagswahl, wo ja gerade die Erstwählerinnen und Erstwähler auffallend viel Grün gewählt haben, aber auch die FDP. Und das hat sich deutlich verändert. Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Also zum einen sind diejenigen, die zum ersten oder zum zweiten Mal wählen, also erstens ja auch immer wieder unterschiedlich, haben unterschiedliche Themen und die Themen verändern sich. Das haben wir ja, das beobachten wir. Also ich meine, der Klimawandel geht voran, er interessiert uns nur weniger, weil eben diese Krisen und vor allem auch der Krieg und die Folgeerscheinungen des Kriegs Russlands gegen die Ukraine, sprich vor allem die Teuerung, die Energiekrise, die Energiepolitik, der Umgang der Bundesregierung mit dieser Energiekrise, die Zukunftssorgen, das sind die neuen Themen. Und Absolut. Es richten sich diese Zukunftssorgen und die haben die jungen Leute noch mehr als wir Alten, weil sie noch viel mehr Zukunft ja hoffentlich vor sich haben. Die haben mehr Zukunftssorgen.
Auf jeden Fall, ja.
Fühlen sich dadurch angesprochen, aber natürlich muss man immer sagen, die Jugend gibt es genauso wenig wie die Alten. Also da gibt es natürlich immer ganz unterschiedliche Gruppierungen, aber dieser Umschwenk ist sichtbar. Also hat auch mit Inhalten zu tun, hat mit der Sorge zu tun, dass es der jetzigen jungen Generation vermutlich wirtschaftlich nicht mehr so gut gehen wird wie meiner Boomer-Generation und hat damit zu tun, dass man im Grunde die Befürchtung hat, dass es ökonomisch schwieriger wird, dass es schwieriger wird, vielleicht auch einen Arbeitsplatz, einen sicheren zu finden, weil sich eben so vieles so schnell verändert. Und es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Jungen ganz andere Medien zur Information oder auch zur Desinformation, die aber ja nicht wissentlich und willentlich passiert, heranziehen. Sprich, dass die eben weniger die klassischen Medien zur Kenntnis nehmen und dass gerade an denjenigen, die im großen Bogen um die etablierten, die klassischen, die seriösen Medien machen, dass die dann viele Debatten überhaupt nicht mitbekommen, sondern eben das mitbekommen, was sie über sogenannte soziale Medien, unter anderem TikTok, Instagram erfahren. Und da wissen wir, dass da eben die AfD und andere extremistische Akteure besonders stark unterwegs
sind.
Absolut.
Das hat gestern auch der Studiogast, gestern Simon Schnetzer, der Jugendforscher aus Kempten, der sich genau mit dieser Thematik ja hauptberuflich auseinandersetzt, hat das auch so bestätigt. Er hat gesagt, die AfD bespielt die Social-Media-Kanäle par excellence. Genau diese kleinen, kurzen Häppchen spricht die direkt an und gibt immer das Gefühl, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Das ist das eine. Und das andere sagt er, sie machen ja konsequent immer diese Befragungen, wie geht's dir, wo sind deine Probleme, wie würde es dir besser gehen? Und sagt, vor 2-3 Jahren war der Fokus tatsächlich absolut auf dem Klima, da wurde auch grün gewählt. Und mittlerweile hat sich das verändert aufgrund der Zukunftsängste, aufgrund der Kriege Nahosten, Ukraine. Deutschland rutscht im Ranking ab, was den Wirtschaftsstandort betrifft. Und aus dieser Zukunftsangst heraus wäre das Klima gerade, es ist da, aber es ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und jetzt steht so ein bisschen die Angst im Vordergrund, wie kann ich denn überhaupt noch leben? Mhm. Sehr, sehr spannende Zusammenhänge. Wir unterhalten uns gleich weiter. Bis hierhin vielen Dank. Wir wollen das Thema Migration nicht ausklammern. Es ist immer ein heikles Thema, da schifft man immer gerne ein bisschen drumherum. Aber es ist natürlich eins, was wichtig ist und was in den aktuellen Wahlen und Wahlkämpfen eine Rolle spielt. Ja, wie gehen wir denn damit um? Das ist, man weiß immer gar nicht recht, wo man da ansetzen soll. Es ist so, dass, glaube ich, viele Leute einfach das Gefühl haben, wir schaffen es nicht mehr. Mhm. Wir haben da dieses Zitat von unserer Bundeskanzlerin, ehemaligen Angela Merkel, wir schaffen das, 2015. Und jetzt haben viele das Gefühl, wir schaffen es nicht mehr.
Mhm. Mir war schon damals, ich finde, darüber hätte man auch ein bisschen kritischer debattieren dürfen, war mir immer nicht klar, was meint die Bundeskanzlerin, die damalige, mit dem Wir, wer ist eigentlich wir? Die Politik, die Bürger,
das Volk,
die Flüchtlingsinitiativen,
das Land, Europa,
welche Rolle spielen diejenigen, die man aufnimmt bei dem Wir? Gehören die dann auch zum Wir dazu? Welchen Rolle spielen die eigentlich? Und auch dieses Das, wir schaffen das, was ist eigentlich das? Heißt es die Aufnahme von existenziell bedrohten Menschen, die Integration? Also insofern, was wir damals, ja, das Land, vor allem die Kommunen ja und die Landkreise, die Städte und Gemeinden und vor allem die Menschen dort, die ehrenamtlich tätig waren. Was man gut geschafft hat, ist, dass man die Leute zunächst mal untergebracht hat, die da gekommen sind, die Flüchtlinge, von denen wir auch schon damals gewusst haben, dass nicht alle wirklich einen Fluchtgrund hatten. Also man weiß, natürlich war damals die Situation, man hat viele Flüchtlinge aufgenommen aufgrund der akuten Zuspitzung in Syrien. Das waren viele Bürgerkriegsflüchtlinge, aber da haben sich auch andere hineingemogelt, von denen man eben ganz sicher wusste, schon per Augenschein erkennen konnte, dass die nun definitiv nicht aus Syrien gekommen sind. Und das hat die Leute schon, die Öffentlichkeit, die Bevölkerung damals schon sehr verärgert, dass man da im Grunde so ein bisschen nonchalant drüber hinweggegangen ist. Und inzwischen wissen wir halt, dass das eine wahnsinnige Integrationsaufgabe ist. Und es sind ja viel mehr Menschen, es sind ja auch viele dann auch wieder weitergegangen, weitergereist in andere europäische Aufnahmestaaten, weil ja ganz wichtig ist, das muss man, glaube ich, schon auch immer wieder betonen, warum kommen Menschen zu uns, Flüchtlinge? Also einerseits, weil sie natürlich einen Fluchtgrund haben oder sich auch verbessern wollen. Sie gehen dann aber eben auch vor allem in die Länder, in die Städte, wo sie schon jemanden kennen. Das ist völlig normal, ganz normales menschliches Verhalten. Und viele sind dann auch wieder weitergezogen. Aber wir haben jetzt natürlich viele andere neue Flüchtlingsbewegungen und die frischeste ist jetzt eben, dass wir natürlich aufgrund des Ukraine-Kriegs viele ukrainische Flüchtlinge, vor allem Frauen und ihre Kinder, aber nicht nur bei uns aufgenommen haben, was ja am Anfang völlig unproblematisch war. Also da war auch wiederum vielleicht sogar eine noch größere Hilfsbereitschaft. Und es ist ja dann auch kritisch diskutiert worden, warum behandelt man die jetzt besser als die syrischen Flüchtlinge. Da gibt es viele verschiedene Gründe. Man kann es auch ganz neutral neutral sagen, weil die Bundesrepublik selber früher immer davon gesprochen hat, dass wir eine regionalisierte Flüchtlingsaufnahme haben wollen. Also sprich, wir haben früher immer argumentiert, die Flüchtlinge aus dem Nahen Osten mögen doch bitte aus der Nachbarregion aufgenommen worden, was übrigens bis heute stattfindet. Und insofern war es ganz klar und selbstverständlich musste das dann auch so sein, dass nicht nur ostmitteleuropäische Staaten als Nachbarstaaten ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, sondern natürlich auch wir, weil auch das eben zu diesem Prinzip der regionalen Nähe gehört. Und inzwischen merken wir aber, und jetzt haben wir eben diese neue Debatte, zum Beispiel auch über das Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge. Und das ist eine durchgehende Diskussion. Also diese Aufnahme von Flüchtlingen ist immer das eine. Und dann kommt aber verständlicherweise immer auch die Debatte, warum kriegen diese Menschen eigentlich dann Leistungen, die im Grunde dann auch gleichwertig sind mit den Leistungen, die Menschen bekommen, die schon lange hier sind und die eben aus sozialen Gründen die bekommen sollen. Und das stößt auf Verdruss. Und das führt dazu, da gibt es auch Studien dazu, das ist auch in anderen europäischen Staaten so und das haben wir auch schon seit vielen Jahren, dass da eine große Unzufriedenheit ist, weil dann eine Gerechtigkeitsdebatte sich einstellt nach dem Motto, die haben sich noch nie irgendeinen Anspruch erworben, die haben nichts eingezahlt über Steuern, über Arbeitslosenversicherung und so weiter und so fort, die sollten zumindest nicht gleichgestellt werden.
Das ist doch jetzt interessant, die soziale Gerechtigkeit ist ja ein wirklich großes Thema. Und das ist ein Thema, das ich aus meinem politischen Aufwachsen her immer mit der SPD verbunden habe. Und dann denke ich mir immer, wow, da ist ein Feld zu besetzen von einer Partei, die dieses Feld besetzt hat in meinen jüngeren Jahren. Und das sehe ich jetzt gerade nicht. Sehe ich da was falsch oder haben Sie auch dieses Empfinden, dass da, ja...
Also meines Erachtens sehen Sie es richtig und das Interessante ist, dass das den sozialdemokratischen und den sozialistischen Parteien in ganz Europa passiert ist. Man muss inzwischen schon in der Vergangenheitsform sprechen, weil es gibt fast keine sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien, die tatsächlich noch wirkmächtig sind, Ausnahme jetzt vielleicht, sondern Großbritannien. Und natürlich gibt es bei uns noch eine landesspezifisch vielleicht noch in einzelnen Regionen durchaus noch eine starke SPD. Ansonsten aber leidet sie genau unter diesem Problem, dass die ursprünglich, also erstens hat sich natürlich die Wählerschaft der SPD stark verändert im Zuge des von der SPD ja schon in der alten Bundesrepublik noch vorangetriebenen Bildungsaufstiegs, Akademisierung. Da hat man im Grunde die spätere Wählerschaft der Grünen dann eigentlich unwissentlich herangezogen als SPD. Und dann sind ihr nochmal Leute abhanden gekommen, Wählerschaft, nämlich dann durch die sogenannte Hartz-IV-Gesetzgebung. Die hat man dann an die Linke verloren. Und jetzt zuletzt verliert man eben ganz massiv an die AfD. Und da spielt eben dieses Gerechtigkeitsargument eine ganz große Rolle. Also die Leute wollen schon gerecht behandelt werden, gerade mit Blick auf soziale Gerechtigkeit. Und da wünscht man sich eine Abstufung. Einerseits die Abstufung insgesamt, dass man sagt, diejenigen, die arbeiten gehen, sollen doch bitteschön sich besser stellen, auch mit Berücksichtigung aller Sozialleistungen. Man kann Wohngeld bekommen, auch als jemand, der arbeitet, aber die mögen sich doch bitteschön besser stellen als diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer nicht arbeiten. Das ist das eine, was die Leute ärgert. Und das andere, was ärgert, ist eben, dass jemand, der neu ins Land hinzukommt, und das ist jetzt, trifft jetzt eben die ukrainischen Flüchtlinge, die eben sofort in den Bürgergeldbezug hineingehen können, im Unterschied zu anderen Asyl- und Zufluchtsuchenden, die deutlich schlechter gestellt sind.
Aber was kann man raten? Was würden Sie raten, wenn Sie jetzt einen Politiker, egal welcher Couleur, von den schwarzen konservativen Parteien, von den sozialistischen Parteien anspricht, sagt, was machen wir denn jetzt? Die Lösungen sind nicht einfach. Es gibt keine einfachen Lösungen Das muss man sich auch mal ganz klar machen.
Die Lösungen sind schwierig, weil es ist natürlich auch niemandem damit gedient, wenn man jetzt im Grunde diejenigen, die bei uns Schutz suchen, genauso schlecht behandelt, wie das in vielen südeuropäischen Ländern der Fall ist, wenn denen überhaupt nicht geholfen wird, wenn die Leute quasi auf der Straße kampieren müssen, weil sie keine soziale Unterstützung erfahren, weil es in diesen Ländern ein wesentlich schlechter ausgebautes Sozialleistungssystem gibt. System gibt. Also das kann es um Gottes Willen auch nicht sein. Aber diese Abstufung ist halt einfach nötig. Und jetzt versucht die SPD etwas zu machen, die versucht, diese Abstufung herzubringen. Und sie macht es zum Beispiel über dieses Thema Mindestlohn. Das hat jetzt bei der letzten Bundestagswahl noch ganz gut geklappt, obwohl ja eigentlich die Festlegung des Mindestlohns keine Aufgabe einer deutschen Bundesregierung ist. Dafür gibt es eine Kommission. Das ist eigentlich keine politische Aufgabe. Aber Olaf Scholz hat unter anderem damit bei der letzten Bundestagswahl seine SPD ein bisschen vorangebracht vor die Grünen und vor die CDUs, hat aber natürlich vor allem auch mit den Kandidaten der Union und der Grünen zu tun gehabt. Und jetzt versucht er genau dieses Erfolgsrezept
nochmal. Hat ja mal
noch
funktioniert,
mal.
Genau.
Und jetzt versucht es nochmal, jetzt soll der Mindestlohn nochmal erhöht werden. Und da sagen natürlich die Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, wer bitteschön soll das bezahlen? Wollt ihr für den Rest des Volkes, dass wieder darum die Lebenshaltungskosten höher werden, weil natürlich, wenn ein Unternehmer mehr Mindestlohn zahlen muss, wirkt sich das auf die Preise von Waren, von Dienstleistungen, von allem Möglichen aus. Also da haben wir eine schwierige Debatte. Also insofern, also der Mindestlohn wird nicht die Rettung sein, dessen Erhöhung.
Sagen Sie. Und wir sprechen gleich nach den Nachrichten weiter. Da werfen wir vielleicht noch mal, richten wir den Fokus vielleicht mal Richtung Bayern. Da gibt es ja auch so viele Themen, über die wir noch uns unterhalten müssen. Vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich, und mit Professor Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Wir haben uns in der ersten Stunde ja ein bisschen bundespolitisch eher bewegt, und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen auf dem bayerischen Terrain bewegen. Dann schauen wir mal nach Bayern. Da haben wir ja zwei wirklich interessante Menschen ganz vorne.
Und noch mehr als zwei.
Noch mehr als zwei, aber da Söder und Aiwanger streiten ja auch oft und viel. Also jeder ist so ein bisschen das Alpha-Tier, wenn ich das jetzt einfach so ungeschützt sagen darf. Das ist ja schon interessant, die zwei zusammen.
Das ist interessant, die zwei zusammen, die sich, glaube ich, auch persönlich nicht wirklich mögen. Das ist also kein Herz und eine Seele. Da ist auch so ein gegenseitiges Eifersüchteleien. Und natürlich nicht nur persönlich, sondern natürlich auch mit Blick auf die politischen Parteien. Gleichzeitig stellen wir fest, dass wir jetzt wieder in den letzten paar Tagen gehört haben, dass die CSU ganz vehement, die Union insgesamt, aber ja auch die CSU ganz vehement weiterhin bei der Linie bleibt. Keine Koalition mit den Grünen. Da kann natürlich Herr Aiwanger und die Freien Wähler dann ganz beruhigt in die Zukunft blicken.
Das ist eigentlich, Entschuldigung, darf ich das jetzt so sagen, nicht klug. Das ist doch nicht klug, oder, wenn man Koalitionen ausschließt. Holt man sich Wähler, verprellt man sich Wähler?
Man verprellt vielleicht ein paar, aber ich glaube, vor allem vermeidet man etwas. Also die CSU weiß natürlich, dass das Wasser auf den Mühlen der Freien Wähler, aber auch der AfD wäre, wenn die CSU vor einer Wahl es offen ließe, ob sie eventuell mit den Grünen koalieren würde. Davon würden die Freien Wähler ganz massiv profitieren, weil es eben viele Leute gibt, die sagen, wir wollen nicht, dass die CSU mit den Grünen koaliert. Wir halten diese Grünen für zu ideologisch, das passt uns nicht, und wir wollen keine Koalition. Und es würde auch der AfD nutzen. Also insofern ist das ein kalkulierbares Risiko, dass die CSU eingeht. Ja, man verbringt diejenigen, die vielleicht so ein bisschen zwischen Schwarz und Grün da mäandern, aber das tun die wenigsten CSU-Anhängerinnen und Anhänger, und deshalb ist es insgesamt eine durchaus strategisch kluge Entscheidung.
Aber eigentlich sind ja die Grünen trotzdem nicht der Feind. Der Feind steht woanders.
Die Grünen sind jetzt unter dem Aspekt Demokratie, unter dem Aspekt Gefährdung der Demokratie natürlich nicht der Feind. Ja, da haben Sie schon recht. Da ist die AfD und vor allem ja auch die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag. Die benehmen sich, als ob sie die Feinde, und sie benehmen sich wie die Feinde der freiheitlichen Demokratie. Das kann man schon sagen. Und wenn man so hört, was da für Verlautbarungen kommen, das ist jetzt also von mir nicht einfach so geäußert, sondern ich habe das natürlich, bekomme das immer wieder mit. Mir wird auch erzählt, was man von AfD-Abgeordneten jenseits des Protokolls zu hören bekommt. Und das erzählen mir Menschen, auf deren Redlichkeit ich also wirklich die Hand ins Feuer lege. Und wenn die mir sagen, was da für widerwärtige Äußerungen gegenüber Regierungsmitgliedern, vor allem Frauen, kommt von Seiten der AfD, dann ist das wirklich widerwärtig. Und insofern ja, eine Bedrohung unserer Demokratie geschieht nicht durch die Grünen, sondern durch die AfD. Aber dennoch kann man sagen, der politische Gegner aus Sicht der Staatsregierung, der Staatsregierungsparteien, sind dann auch die Grünen, von denen man sich eben distanzieren möchte. Aber man weiß sich einig, und da ist man dann ja auch wieder beieinander, dass man sagt, also Demokratiebedrohung, das ist die AfD.
Hm. Sprechen wir mal über die Berlin-Ambitionen der beiden Herren. Jeder hat ja seine. Der Herr Aiwanger würde gern mit seinen Freien Wählern bundespolitisch eine Rolle spielen. Hat er eine Chance?
Also natürlich kann man feststellen, dass mit Blick auf die letzte Bundestagswahl das Ergebnis der Freien Wähler jetzt so war, dass man sagen kann, na ja, das könnte man doch noch ein bisschen was draufsetzen. Und wir wissen, dass die letzte Landtagswahl in Bayern den Freien Wählern natürlich sehr gute Ergebnisse beschert hat, was ja umso irritierender war, aber davon natürlich auch getragen worden ist, durch diesen angeblichen oder tatsächlichen Skandal rund um Herrn Aiwanger. Aber diese Ambitionen der Freien Wähler sind jetzt auch schon wieder ziemlich zurechtgestutzt worden durch das Ergebnis der Europawahl, wo die Freien Wähler nicht wirklich überzeugend abgeschnitten haben, bundesweit betrachtet. Die haben Mandate jetzt auch aus Rheinland-Pfalz, ein Mandat aus Rheinland-Pfalz für das Europaparlament, eins aus Hessen zusätzlich zum Mandat aus Bayern. Aber insgesamt waren, glaube ich, die Freien Wähler dann durchaus ja ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt. Das hat ganz viel damit zu tun, dass die Freien Wähler außerhalb der Länder, die Freien Wähler auch schon in Landtagen haben, da können die Leute nichts damit anfangen. Man hat ein gewisses Interesse an der Person Aiwanger, weil man den ja für fast schon folkloristisch interessant findet. Aber das heißt doch nicht, dass die Leute die Freien Wähler wählen. Also insofern, das Konzept der Freien Wähler geht meines Erachtens vor allem dann aus, wenn man sich auf das kaprizieren kann, was man tatsächlich hat. Kommunalpolitische Expertise, das trägt einen hinein in den Landtag, weil da natürlich auch diese Erfahrung aus der Region wichtig ist. Und natürlich, Person Aiwanger kommt in Bayern und in vielen bayerischen Regionen gut an, vielleicht sogar manchenorts besser an als der Ministerpräsident, weil er eben, Herr Aiwanger, sich so als Macher inszeniert mit den Gummistiefeln auf dem Trecker. Das macht sich gut, es kommt bei Leuten gut an, weil er die Sprache der Leute spricht, mehr vielleicht als ein studierter und promovierter Ministerpräsident, zumindest aus Sicht mancher Menschen. Mhm. Aber das kann man nicht einfach mal geschwind hochzuholen auf das Bundesgebiet. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass die Freien Wähler da allzu viele Chancen haben bei der nächsten Bundestagswahl, aber nichtsdestotrotz sind sie für die CSU eine ernstzunehmende Konkurrenz, weil für die CSU geht es bei der nächsten Bundestagswahl in der Annahme, dass es weiterhin bei diesem Bundeswahlgesetz bleibt und dass es weiterhin darum gehen wird, die 5%-Hürde zu überwinden, bundesweit für die CSU, weil es eben diesen Ausgleich über mindestens 3 Direktmandate voraussichtlich weiterhin nicht geben wird. Das Bundeswahlgesetz ist bekanntlich geändert. Und wenn das jetzt nicht gerade vom Bundesverfassungsgericht einkassiert wird, wird es dabei bleiben. Und dann ist jede Stimme, die an die Freien Wähler geht, eine Stimme, die der CSU fehlt.
Und das wissen Sie auch.
So genau, ist es nicht. Das wissen Sie. Und darum auch diese Konkurrenz zwischen Freien Wählern und zwischen CSU und zwischen Markus Söder und Herrn Aiwanger.
So, also Herr Aiwanger würde gerne mit seinen Freien Wählern nach Berlin. Herr Söder würde auch gerne nach Berlin. Was will er denn?
Schwierig zu sagen. Also er lässt es natürlich nicht raus und er sagt, wie immer, das wissen wir aus dem Jahr 2021.
Mein Platz ist in Bayern, genau. Mantramäßig.
Genau. Aber natürlich, es ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Also ich meine, die CSU ist eine Regionalpartei einerseits und gleichzeitig ist sie eine Bundespartei und sie ist sogar ja eine Europapartei. Also das ist ja schon was ganz Bemerkenswertes. Und wir haben das zuletzt bei der Europawahl wieder gesehen, welche Kraft ihr das auch gibt. Und dass natürlich auch die CSU, im Grunde die bayerischen Wählerinnen und Wähler es der CSU verdanken, dass dann doch relativ viele aus Bayern stammende Abgeordnete in Brüssel jetzt sitzen. Mhm. Die anderen Parteien haben das auf ihre Liste nicht hingebracht. Aber wir waren ja jetzt bei Berlin. Also insofern, es ist völlig normal,
ja,
dass man
das tun. Ja,
als CSU-Vorsitzender natürlich auch sich überlegt und Ambitionen mit Blick auf Berlin hat. Aber gleichzeitig ist natürlich dann auch völlig normal, dass es da auch gewisse Gegenreaktion gibt. Und das Interessante ist ja, dass diese Gegenreaktion ja vor allem auch aus der CDU, also aus der Schwesterpartei, herausgibt. Und diese Gegenreaktion haben sich im Grunde ja seit dem Wahlkampf oder dem Vorwahlkampf 2021 ja nochmal verstärkt, wo man eben im Grunde ja, wir erinnern uns alle an diese berühmten 10 Tage im April, diese Frage, wird der CSU-Vorsitzende oder der CDU-Vorsitzende, damals Armin Laschet, wer von beiden wird Kanzlerkandidat der Union. Wir wissen, wie es ausgegangen ist, aber wir wissen auch, wie dann von Seiten der CSU im Grunde Armin Laschets Verhalten als Wahlkämpfer ja im Grunde ja kommentiert worden ist. Diese berühmten Sticheleien, an die erinnern sich auch alle und daran erinnert sich aber eben auch die CDU. Also sprich, im Augenblick geht der Blick nach wie vor Richtung Friedrich Merz, bei der nächsten Bundestagswahl, dass er der Kanzlerkandidat der Union wird. Ich meine, der hätte nicht sich dreimal um das Amt des CDU-Vorsitzenden bemühen müssen, wenn er es nicht wollen würde. Also er kokettiert ein bisschen, oh, ich bin ein bisschen alt vielleicht, möchte aber natürlich, dass ihm die Leute dann auch sofort widersprechen. Ja. Jeder weiß auch, dass Friedrich Merz keine Regierungserfahrung hat, dass er einiges in seiner Biografie hat, dass es vom politischen Gegner womöglich dann auch gegen ihn gemünzt werden könnte, dass er bei Frauen nicht besonders gut ankommt, auch bei Frauen, die ansonsten CDU oder CSU wählen. Mhm. Und das wird sich Markus Söder dran erinnern und die CSU dran erinnern. Also je länger die Bundestagswahl entfernt ist, also wenn die tatsächlich erst, so wie es im Augenblick geplant ist, erst im Herbst 2025 stattfindet, dann gehe ich davon aus, dass es da schon Ambitionen geben wird. Vor allem könnte das dann der Fall sein nach den Landtagswahlen, die jetzt am 1. September und am 22. September in Thüringen, Sachsen und Brandenburg anstehen. Mhm. Da ist davon auszugehen, dass die AfD womöglich stärkste Fraktion wird, die CDU nur die zweite Position erlangen wird. Und dann wird es in den CDU-Landesverbänden womöglich lautes Nachdenken darüber geben, wie man jetzt mit diesem Wahlergebnis umgeht, dass ja dann auch noch dazu kommt, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht relativ gut abschneiden wird. Und Friedrich Merz hat schon mal einen Fehler begangen, indem er nämlich zunächst mal ganz kurz nach der Europawahl ohne Not gesagt hat, ob mit dem BSW wollen wir auch nicht koalieren. Dann hat er das, nachdem wahrscheinlich ganz viel Kritik angesetzt hat in der eigenen Partei, ganz schnell wieder zurückgeholt und hat gesagt, auf Landesebene ist es was anderes. Wegen Russland, die spielt auf Landesebene keine Rolle, das Thema Russland und Krieg. Aber da hat er schon mal den ersten Fehler begangen. Und ich könnte mir insofern vorstellen, dass es vielleicht noch der eine oder andere Fehler dazukommt. Friedrich Merz womöglich Schwierigkeiten bekommt mit seinen eigenen Landesverbänden. Und dann geht ja der Blick nicht zum anderen CDU-Kandidaten potenziellen.
Nein.
Dann geht ja der Blick nicht nach Nordrhein-Westfalen,
Nein.
sondern dann geht der Blick zunächst mal zur Schwesterpartei und deren Parteivorsitzenden.
Der in Nordrhein-Westfalen ist noch relativ jung.
Ja, der kann noch ein bisschen warten. Der wartet noch ungern.
Ja, wartet ungern, aber er kann noch warten.
Die Machtverteilung zwischen den beiden Schwesterparteien ist ja so, dass es zunächst der CDU-Vorsitzende das Prä hat und dann aber der CSU-Vorsitzende. Und nur dann, wenn der verzichten würde, was ich mir schwer vorstellen kann, käme eventuell Hendrik Wüst wieder ins Gespräch.
Richtig. Da stellt sich halt immer so die Frage, die wir jetzt wirklich aus der bayerischen Perspektive uns anschauen müssen. Wählt der Rest der Republik einen Bayern? Ich meine, die mögen das Land, die finden das Oktoberfest voll und die Blasmusik und die Tracht und Urlaub kann man da machen und die Berge und alles ist wunderbar. Aber wenn du für den Rest aus Bayern kommst, dann hast du ja doch auch immer so ein kleines Stempelchen auf dem Hirn. So nach dem Motto, naja, da die Lederhosen Fuffis da unten. Das weiß ich nicht, ob das dann nicht doch eben ein Hinderungsgrund werde. Obwohl da viele sagen, der könnte es wahrscheinlich schon, aber Bayern. Ja,
da haben Sie recht. Also dieses Interesse auch an bayerischer Politik, an CSU, ist groß. Die Frage ist halt immer nur, mündet es dann tatsächlich in Stimmabgabe? Damals 1980, Franz Josef Strauß, war es nicht der Fall. Gegen den damaligen amtierenden Bundeskanzler Helmut Schmidt von der SPD hat Franz Josef Strauß nicht erösieren können. Dann war es aber schon ein bisschen anders, als Edmund Stoiber angetreten ist gegen Gerhard Schröder. Da war es knapp.
Ja,
und
das
am
stimmt.
Wahlabend hat man noch eine gewisse Zeit lang gedacht, dass Edmund Stoiber jetzt gleich ins Flugzeug reinsitzen müsse, um sich als Gewinner zu präsentieren. Das ging knapp aus.
Ja.
Also insofern, ja, ich gebe Ihnen recht, man sollte jetzt nicht von Umfrageergebnissen und von Interesse an der CSU und ihrem Führungspersonal und auch an Sympathien, an der Durchsetzungskraft, die er da nach außen hin repräsentiert, Markus Söder, das sollte man jetzt nicht von vornherein sagen, das mündet automatisch in Wählerstimmen, aber Friedrich Merz ist jetzt auch nicht gerade der Brüller in Sachen Umfragewerten.
Das
und
stimmt.
Insofern, also ich würde sagen, da gibt es eine gewisse Offenheit.
Also wir sind gespannt, was
wir
passiert.
Gespannt.
Das ist wirklich ein spannendes Thema. Also nehmen wir jetzt, sagen wir einfach mal, Herr Merz setzt sich da durch. Er könnte doch ein Superminister sein zum Beispiel. Das wäre doch auch ein guter Posten, eigentlich zu sagen, ich habe jetzt Wirtschaft und Finanzen oder was weiß ich. Also er könnte doch wirklich ein Superminister sein.
Ja. Also Sie sagen Markus Söder als Superbundesminister.
Ja, wäre doch auch
also
was.
Also möglichst drei Ressorts, aber dann
drei. Ja, ja. Also zwei
mindestens.
Auf jeden Fall.
Ja, also der Ministerpräsident, CSU-Vorsitzende sagt in diesen vertraulichen Gesprächen, von denen ich dann aber auch nur so ein bisschen am Rande mitbekomme und mithöre, sagt er, ja, spinnt ihr eigentlich zu glauben, dass ich unter einem Bundeskanzler Friedrich Merz tatsächlich mich einbinden lasse in eine Kabinettsdisziplin. Das ist das eine, was er sagt. Das erscheint plausibel. Andererseits ist natürlich auch plausibel, dass er sagen kann und sagen wird, naja, irgendwann mal habe ich ihn als bayerischer Ministerpräsident ein wunderbares Amt, aber dann habe ich irgendwann auch mal alles gemacht und möchte auch mal was anderes machen.
Mhm.
Also insofern weiß ich nicht, ich glaube, das weiß niemand wirklich genau, vielleicht weiß es der jetzige Ministerpräsident Söder und CSU-Vorsitzende vielleicht auch selbst nicht, vielleicht kommt es auch wirklich auf die Situation drauf an. Vielleicht kann man auch argumentieren, wir wissen nicht, wann diese Bundestagswahl stattfinden wird, wie dann die politische Situation außenpolitisch und innenpolitisch ist. Vielleicht ist die Situation dann so, dass man sagt, wir haben einen Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, aber Markus Söder tritt an und sagt, ich gehe nach Berlin, weil er auf die Weise noch mal mobilisieren will, weil es vielleicht notwendig ist. Das wissen wir alle nicht.
Nein. Ja, wirklich, es wird wirklich spannend. Aber es ist natürlich schon so, klar ist verständlich die eine Haltung und sagt, ich arbeite nicht unter jemandem, ich bin der oben steht. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt wirklich noch mal was anderes machen willst oder auch politisch, bundespolitisch was bewegen willst, dann kann man sich aber auch nicht immer in der Staatskanzlei aufhalten.
Ja.
Also das ist schon auch
von beiden Seiten aus zu betrachten. Das tut er ja eigentlich auch nicht. Also wir wissen alle, das gehört ja zu diesem Position des CSU-Vorsitzenden immer mit dazu, dass man als CSU-Vorsitzende ja immer automatisch mit in der Bundespolitik drin ist. Davon können Vorsitzende von Landesverbänden, egal welcher Partei, nur träumen. Das ist das Privileg der CSU, das sie sich ja selber durch ihre Nachkriegsentscheidung verschafft hat, nämlich die Nachkriegsentscheidung, eben nicht Teil der CDU zu werden. Das war damals eine kluge Entscheidung.
Also es wird auf jeden Fall wirklich spannend werden. Das ist ja das Thema, das wir gleich nochmal vertiefen wollen. Immer wieder erleben wir ja sicher auch in Ihrem Umfeld, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es Menschen gibt, die vielleicht sagen, ach komm, ich gehe nicht wählen oder Politik, ach, das interessiert mich nicht, die machen doch eh alle, was sie wollen. Vielleicht können wir uns gleich nochmal unterhalten, warum das so nicht ist, warum man sich sehr dringend für Politik wirklich interessieren muss, warum man sein Wahlrecht wahrnehmen muss und warum das auch ein Teil unseres Beitrags ist, um Demokratie eben zu stützen. Es sind doch spannende Themen und spannende Fragen, die wir heute hier behandeln, zusammen mit Ihnen, liebe Frau Professor Münch. Das soll eigentlich auch so, wir wollen ja auch vielleicht eine Lanze brechen für Ihr Fachgebiet, für die Politik. Es gibt ja so viele Menschen, leider mittlerweile, die sagen, ach Politik, die machen doch alle, was sie wollen, ist doch wurscht, wen ich wähle, was ich bin so ein kleines Rädchen und was ich denke, was ich mache, interessiert ja eh niemanden. Das ist die falsche Haltung. Da muss man, das muss man immer wieder sagen, Leute, bitte, Politik geht jeden von uns an, jeden Tag.
Ja, also ich habe es vorhin ja gesagt, wie die Akademie für politische Bildung zustande gekommen ist, dass man eben gedacht hat und der Auffassung war, Staatsbürger müssen sich um mehr kümmern als nur um den eigenen Vorteil, nur um das Wirtschaftswachstum. Und ich sage immer, also das ist ja das Mindeste, was wir tun können, dass wir wählen gehen, aber eben auch informiert wählen gehen. Das ist das Mindeste, was wir für dieses grandiose Land und für diese grandiose Verfassung, die wir da haben seit 75 Jahren. Was für ein Geschenk, 75 Jahre in Frieden leben zu dürfen, mit diesem Grundgesetz, das so klug geregelt hat. Und das baut aber eben auch auf politischen Parteien. Zu unserem repräsentativen System mit den Abgeordneten gehören eben auch politische Parteien dazu. Und die muss man ja jetzt nicht, man muss jetzt nicht eine Partei zu 100% lieben. Das sind immer Zugeständnisse. Klar. Parteien müssen ja auch selber Zugeständnisse machen. Aber sie haben die Aufgabe, diese politischen Meinungen und Interessen aus der Bevölkerung herauf aufzunehmen, zu verarbeiten, Konflikte auch schon im Grunde vorher auch abzuarbeiten. Und das gelingt, wenn man sich vorstellen würde, wie wir miteinander alle sprechen würden, uns vor Abstimmungen im Grunde schier die Köpfe einschlagen würden, wenn es diese Vermittlung und dieses Moderierende durch die Parteien nicht gäbe. Also das ist was ganz Wichtiges und deshalb ist es wichtig, meines Erachtens nicht nur wählen zu gehen, sondern dass auch die Leute, wenn sie schon nicht selber in einer Partei sind, dann zumindest sagen, ich habe dann schon Respekt dafür, dass das Menschen in ihrer Freizeit machen, als Ehrenamt machen. Ich habe ganz viel mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zu tun, mit Leuten, die in den Gemeinderäten arbeiten. Und das ist eine komplizierte, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Da gibt es inzwischen ganz viele Bestimmungen aus der Europäischen Union. Da muss man gucken, wie bricht man das runter auf diese kommunale Ebene. Das ist ein anspruchsvoller Job. Und wenn man deren Arbeit dann wenigstens würdigt und sagt, wie gut, dass das Menschen machen, dass sie sich fürs Gemeinwohl einsetzen und meistens tun sie es doch auch fürs Gemeinwohl. Es stimmt nicht, dass die Leute immer nur an ihr eigenes denken. Klar, man hat ein parteipolitisches Interesse. Die einen wollen lieber das, die anderen lieber das. Das ist der Sinn der Sache. Und dann muss man versuchen, da einen Kompromiss draus zu finden. Und der Kompromiss ist halt immer ein Zugeständnis.
Und was wir uns, glaube ich, wünschen würden, immer von der journalistischen Seite aus, ist, dass wir einfach sagen, Leute, ihr hattet noch nie so viele Möglichkeiten, euch gut zu informieren. Holt eure Informationen doch bitte nicht nur aus X raus oder von TikTok wollen wir gar nicht reden. Also ich spreche auch immer gerne Lanze für den Qualitätsjournalismus, weil ich sage, ja, ich weiß, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da schimpfen immer viele und sagen, die kosten uns bloß Geld, was haben wir denn davon? Naja, wir haben zum Beispiel eine Sendung wie diese heute davon. Ja. Und das ist so wichtig, dass man die guten Informationen sich holt. Ja. Und die sind da für jeden verfügbar.
Unbedingt. Und wenn man die guten Informationen hat, diejenigen, also mit guten Informationen meinen wir ja beide, die durch Redaktion geprüft worden sind. Da kann mal ein Fehler passieren.
Klar,
das ist dann
eine auch nur
Fehlinformation. Und die ist zu unterscheiden von Desinformation. Die werden gezielt gestreut von Leuten auch aus dem Ausland, die ein Interesse haben und die werden gezielt gestreut über die sogenannten sozialen Medien. Also natürlich kann mal eine Zeitung, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, selbst dem Bayerischen Rundfunk mal einen Fehler unterlaufen, aber die werden korrigiert. Das ist was völlig anderes als das, was über die digitalen Netzwerke passiert und deshalb ist mir das ganz wichtig. Journalistische Arbeit kann aber nur dann gut sein, wenn wir sie auch wertschätzen, wenn wir dafür Geld auszugeben bereit sind. Und ich kriege von vielen Redaktionen mit, wie sie arbeiten. Und ich weiß, dass da seriös gearbeitet wird und dass man sich viel Mühe gibt, das nie perfekt macht. Aber ich weiß, dass redlich gearbeitet wird.
Und was wir auch noch gar nicht, weil uns die Zeit gar nicht mehr reicht, angesprochen haben, das ist ja diese Trollfabriken, die da existent sind im Moment. Und also auch da, wie blauäugig waren wir im Westen und haben nicht erkannt, wie sehr Russland seine Aktivitäten in diesen Cyberraum da verlegt hat und Fehlinformationen, Spaltung, Desinformationen streut.
Gezielte Desinformation.
Gezielt. Das ist ja völlig irre.
Und mich ärgert immer unheimlich, wenn die Leute dann sagen, die Lügenpresse, in Anführungszeichen, denen glauben wir nicht, aber jedem Quatsch, der aus dem Internet kommt, über Telegram, über Instagram, über TikTok, was man irgendwo findet, auf irgendwelchen verschwörungsgläubigen Plattformen, den Quatsch wird geglaubt, da stecken wirklich übelmeinende Menschen dahinter.
Absolut.
Also insofern, da sollte man gelegentlich auch mal wieder nüchterner werden und sagen, ich kann mir das eine oder andere natürlich in den digitalen Netzwerken anschauen. Wenn ich ein stabiles Fundament habe, dann bringt mich das nicht aus der Fassung, wenn ich irgendwo mal einen Quatsch mitkriege.
So dieses auf die Straße gehen, was wir jetzt vielerorts erlebt haben, was auch ein schönes Zeichen war, das ist natürlich auch ein Mittel, dessen wir uns immer bedienen können, dass wir sagen, ich stell mich hin für meine demokratische Überzeugung und für meine Meinung. Auch war eine ganz wichtige Aktion.
War schon eine wichtige Aktion, stimme ich Ihnen zu, aber das reicht natürlich nicht.
Nein.
Und vor allem ist natürlich auch immer ganz wichtig, was mich ganz arg dann auch ärgert, ist, wenn solche Demonstrationen dann so pauschal gegen rechts stattfinden. Ich habe immer gesagt, ich habe auf mehreren Demonstrationen gesprochen, ich spreche nur gegen rechtsextrem, weil gegen sogenannte rechte Positionen ist nichts zu sagen. Um Gottes Willen, die gehören mit ins demokratische Spektrum. Was nicht ins demokratische Spektrum hineingehört, ist Aufwiegelung zum Rassenhass, Aufwiegelung gegen unsere demokratische Ordnung, Antisemitismus, das gehört nicht dazu. Aber rechte Position, migrationsskeptisch zu sein, ist völlig in Ordnung. Man darf halt nur kein Rassist sein.
Absolut. Was glauben Sie, dieser Zulauf zu den Rechtspopulisten? Werden wir auch mal irgendwann das Gegenteil erleben, weil Geschichte und auch Parteiengeschichte und politische Geschichte ja immer so ein bisschen auch in Wellenbewegungen passiert?
Ja, da würde ich Ihnen recht geben, da gibt es Wellenbewegungen. Andererseits müssen wir natürlich auch feststellen, dass die Zeit der seriösen Berichterstattung, die Zeit der seriösen Medien, Presse, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, die stirbt womöglich mit unserer beider Generation, wir gehören beide den Boomern an, womöglich stirbt das aus. Und dann mache ich mir wirklich Sorgen. Also wenn nur noch digitale Netzwerke, ich bin ein großer Fan von vielen digitalen Plattformen, dass ich nicht missverstanden bin. Ich bin keine alte Oma aus dem letzten Jahrhundert nur.
Wahrlich nicht.
Aber wenn wir nur noch diese Gefahr der Desinformation über digitale Netzwerke haben und nicht mehr das Einsortieren durch sauber arbeitende Redaktionen, dann mache ich mir Sorgen.
Vielen Dank, dass Sie uns heute einiges einsortiert haben. Es war ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Kommen Sie gerne wieder. Geben Sie uns gerne wieder die Ehre.
Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung.